Das ist immer Corona, Corona, Corona und nie wird mal über das Klima gesprochen.
Doch jetzt hier in dieser Folge von der Woche im Bergischen. Und auch die Bundesregierung hat es ja diese Woche gemacht und gefeiert, dass sie ihr Klimaziel für 2020 erreicht hat. Chantal Reier von Fridays for Future im Rheinisch-Bergischen hat da nicht so mitgefeiert.
Herzlichen Glückwunsch dazu, aber es reicht halt nicht, weil die Klimakrise muss jetzt endlich ernst genommen werden und als auch solch eine Krise behandelt werden. Die Uhr ist nicht mehr auf 5:05, sie ist bereits schon auf 12. Deswegen, es muss jetzt wirklich gehandelt werden.
Diesen Freitag ist weltweiter Aktionstag von Fridays for Future, Klimaschutz in Corona-Zeiten. Da habe ich mit Chantal drüber gesprochen und das ist ein Thema heute. Und dann geht es natürlich auch wieder um
Corona, Corona, Corona.
Da war viel los diese Woche. Im Impfzentrum im Rheinisch-Bergischen dürfen sie jetzt 7 Impfdosen aus einer Ampulle ziehen, statt 6, mit Erlaubnis von ganz oben. Und wir sprechen über einen heftigen Streit zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung, die die Impftermine zuteilt, und dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Und dann gab es ja noch ein neues Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln. Sprechen wir auch drüber. Ich bin Sascha Warnthöfer. Hallo.
Ich habe diesen Tag auf der einen Seite herbeigesehnt und ich habe diesen Tag gefürchtet wie nichts anderes.
Kölns Erzbischof Wölki am Donnerstag bei der Vorstellung des lang ersehnten Gutachtens über sexuellen Missbrauch im Erzbistum Köln. 1000 Seiten, mehr als 300 Opfer, über 200 Beschuldigte. Genannt werden zum Beispiel die früheren Kölner Erzbischöfe Höffner und Meißner und der jetzige Hamburger Erzbischof Stefan Hesse. Der bestreitet die Vorwürfe.
Ich habe mich nie an Vertuschung beteiligt. Ich bin dennoch bereit, meinen Teil der Verantwortung für das Versagen des Systems zu tragen.
Und das heißt dann bei ihm konkret?
Um Schaden vom Amt des Erzbischofs sowie vom Erzbistum Hamburg abzuwenden, biete ich Papst Franziskus meinen Amtsverzicht an und bitte ihn um die sofortige Entbindung von meinen Aufgaben.
Und der Papst muss so oder so entscheiden, wie es mit Hesse weitergeht. Kardinal Wölki hatte nämlich vorher schon sowieso das Gutachten wegen des Hamburger Erzbischofs an den Papst weitergeleitet. Zwei Würdenträger wurden während der Pressekonferenz am Donnerstag noch vorübergehend von ihren Pflichten entbunden. Und Wölki hat noch mehr Konsequenzen aus dem Gutachten angekündigt und verspricht, das war erst der Anfang. Und mehr als ein Anfang kann es auch gar nicht sein, sagt der Vorsitzende des Rheinisch-Bergischen Kreiskatholikenrats, Michael Heckmann.
Das verloren gegangene Vertrauen kann überhaupt nur falls wiedergewonnen werden, wenn jetzt auch konsequent weiter A aufgeklärt wird, die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden, die Strukturen geändert werden, die Verantwortlichkeiten geändert werden, das Ganze transparent gemacht wird und, und.
Und dass da auch so hohe Stellen innerhalb der Kirche in Bezug auf sexuellen Missbrauch genannt werden, das macht Heckmann fassungslos.
Also es verwundert ja doch sehr, wenn man die Verantwortlichkeiten jetzt kennt, dass diese sich noch berufen fühlen, für Christi zu sprechen. Also das ist schon ein Ding, das stößt einen dermaßen auf und auch ab, als derjenige, der sich kirchlich da engagiert, ehrenamtlich. Das kann man nicht glauben.
Nächste Woche sollen dann weitere Konsequenzen aus dem Gutachten bekannt gegeben werden. Und dann bekommt die Öffentlichkeit auch Einblicke ins erste Gutachten, das schon vor einem Jahr fertig wurde, das Kardinal Wölki allerdings wegen angeblich handwerklicher Fehler zurückgehalten hat. Als der leitende Impfarzt im Bergisch-Gladbacher Impfzentrum Mittwochabend gemütlich vor dem Fernseher gesessen hat und die Talkshow Maischberger gesehen hat, da sind ihm vielleicht bei dieser Aussage von Ministerpräsident Laschet die Chips aus dem Mund gefallen. Da gibt es einen Impfarzt in Bergisch-Gladbach, der zieht 7 statt 6 Impfungen aus einer BioNTech-Ampulle. Einfach machen, nicht die Bürokratie fragen. Tja, also das hätte Dr. Hans-Christian Mayer sehr gerne gemacht, durfte er aber nicht, wegen der Landesbürokratie. Der Kreis hat sogar mehrere tausend Spritzen besorgt. Das Gesundheitsministerium hat dann aber in letzter Minute gesagt, nee, bevor ihr loslegt, müssen wir das erstmal prüfen. Das war Mitte Februar und seitdem war Warten angesagt. Nach Laschets Auftritt bei Maischberger war Mayer auch direkt bereit.
Dann sofort, so wie Herr Laschet das wohl angeregt hat. Machen, machen, machen. Das wäre fantastisch und dann müssten wir nicht täglich 70 Dosen verwerfen, die uns seit einigen Wochen schon zur Verfügung gestanden hätten.
Und dann ging es auch beim Gesundheitsministerium plötzlich ganz fix. Das hat dann sein Okay gegeben.
Die Freude ist grenzenlos, ja. Es war ja auch ein Kampf, der jetzt schon mehrere Wochen andauert und der einen häufig an den Rand der Verzweiflung geführt hat.
Jetzt wird also losgeimpft mit etwas teureren Spritzen und in denen bleibt dann kein Restimpfstoff mehr. Und aus einer Ampulle können gleich 15% mehr Menschen geimpft werden. Für Meyer geht damit ein richtiger Kampf zu Ende.
Ich hätte mir gewünscht, dass das Ministerium in Düsseldorf da auf direkte Ansprache, die wir doch mehrfach unternommen haben, da ganz anders und schneller reagiert hätte. Weil inzwischen sind wirklich einige Wochen ins Land gezogen, wo wirklich täglich Impfstoff verworfen werden musste.
Immerhin, jetzt darf er losimpfen mit den Spezialspritzen im Impfzentrum in Bergisch Gladbach. Und dann bleiben wir doch mal gleich im Impfzentrum von Bergisch Gladbach mit einem kolossalen Vorwurf, und zwar vom Landrat Sandelmann an die Kassenärztliche Vereinigung.
Ich werde von vielen Bürgerinnen und Bürgern aus unserem Kreis täglich darauf angesprochen, dass die Terminvergabe an die über 80-Jährigen schlecht läuft. Da muss es doch gestattet sein, von der KVNO lückenlose Aufklärung zu fordern.
Der rheinisch-bergische Landrat greift die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein an. Die ist für die Zuteilung der Impftermine zuständig und davon soll es wochenlang zu wenige fürs Impfzentrum in Gladbach gegeben haben. Täglich 80 Termine weniger als möglich für die über 80-Jährigen. Auch Sandelmanns Mitarbeiter hätten ihn immer wieder darauf hingewiesen. Die KV widerspricht entschieden, heißt es in einer Antwort auf unsere Anfrage. Im Gegenteil, durch einen Softwarefehler habe es teils sogar mehr Termine gegeben als Impfstoff, was dann mit zusätzlichen Impfdosen ausgeglichen wurde, sagt die KV. Ein anderer Vorwurf des Landrats wiegt sogar noch schwerer.
Dann höre ich den Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Fernsehen immer wieder sagen, wir können das mit dem Impfen schneller und besser als alle Impfzentren zusammen. Und langsam frage ich mich, ob die Organisation der Impfterminvergabe etwa den Druck auf Bund und Land erhöhen soll, damit die Hausärzte schneller impfen dürfen.
In einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger mit Sandelmann ist sogar vom Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen die Rede. Auch das alles weiß die KV strikt von sich. Man sei nahezu aus allen Wolken gefallen, hat uns ein Sprecher gesagt. Bisher sei die Zusammenarbeit mit dem Kreis hervorragend gewesen. Dieser Verdacht und scharfe Ton des Landrats komme aus dem Nichts. Wie es weitergeht in der Sache, wir bleiben dran. Tausende Menschen, die für mehr Klimaschutz demonstrieren, in Gummersbach, Wermelskirchen, Bergisch Gladbach, Waldbrühl und. Fridays for Future hat vor Corona richtig Alarm gemacht und unfassbar viele Menschen auf die Straße gebracht. Und jetzt? Es spricht kaum einer mehr übers Klima. Das wollen Fridays for Future ändern. Heute gibt es einen weltweiten Aktionstag mit einer großen Demo in Köln, eine Standdemo, ganz Corona-konform, mit bis zu 3000 Teilnehmern, mit einer Mahnwache in Leichlingen und in Bergisch Gladbach sind Slogans mit Sprühkreide auf den Boden gesprayt. Und dazu gibt es viele Aktionen im Internet. Chantal Reier ist Sprecherin für Fridays for Future im rheinisch-bergischen Kreis. Chantal, diese Woche kam die Nachricht, Klimaziele 2020 erreicht. Deutschland spart 40% mehr CO2 ein als noch vor 30 Jahren. Das ist doch ein Erfolg, oder?
Ja, also man kann zwar schon sagen, dass die Politik jetzt langsam endlich begriffen hat, dass gehandelt werden muss, aber es ist halt immer noch nicht ausreichend, weil wir sehen halt immer noch die ganzen Klimakatastrophen, die es immer noch gibt und dass sich Deutschland und auch andere Länder immer noch nicht an das 1,5-Grad-Ziel halten, was eine bittere Enttäuschung ist, weil sie sich damals dafür für das Pariser Klimaabkommen entschieden haben. Und wenn ich sowas unterschreibe, dann muss ich mich auch daran halten und das ist derzeitig nicht der Fall. Und es muss halt jetzt dringend noch mehr passiert werden als das, was jetzt bereits passiert ist, weil das ist quasi alles nur Symbolik, um uns quasi ruhig zu stellen, aber wir machen dennoch weiter, bis es endlich mal konkrete Vorstellungen gibt, wie man jetzt hier mehr den Klimaschutz fördern kann. Es muss jetzt endlich mal darüber nachgedacht werden, ob es nicht wirklich sinnvoll ist, komplett auf erneuerbare Energie umzusteigen.
Also sprich, du sagst, es geht noch nicht weit genug, was wir uns als Ziel gesetzt haben und wenn wir das dann einhalten, schön und gut, aber reicht halt nicht.
Genau, so sieht's aus.
Aber immerhin, muss man ja auch sagen, wurde mal wieder kurz über das Klima gesprochen, ne? Sonst überlagert Corona ja alles.
Also ich finde es halt sehr, sehr erschreckend, dass die ganze Zeit nur über eine Corona-Pandemie gesprochen wird. Es ist eine schlimme Krankheit, keine Frage. Aber jetzt sowas wie die Klimakrise, die wird einfach gesagt, so, ja, darüber können wir uns auch noch morgen kümmern. Aber nein, das ist nicht der Fall. So, die Klimakrise ist genau eine weitere Krise, um die wir uns jetzt effizienter kümmern müssen. Denn wenn wir uns jetzt nicht darum kümmern, wird es immer mehr Pandemien geben. Es werden Flüchtlinge geben, die aufgrund Klimakatastrophen fliehen müssen. Es wird dann noch so vieles auf uns zukommen. Deswegen finde ich das einfach erschreckend, dass die ganze Zeit einfach nur über Corona gesprochen wird. Egal, wo man was anschaltet, es ist immer Corona, Corona. Corona, Corona, und nie wird mal über das Klima gesprochen. Jetzt haben sie mal gesagt, so, ach ja, jetzt könnte man ja mal kurz erwähnen, was wir erreicht haben. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu, aber es reicht halt nicht, weil die Klimakrise muss jetzt endlich ernst genommen werden und als auch solch eine Krise behandelt werden und nicht einfach nach hinten geschoben werden, weil morgen könnte es wirklich schon zu spät sein. Die Uhr ist nicht mehr auf 5:05, sie ist bereits schon auf 12. Deswegen, es muss jetzt wirklich gehandelt werden.
Aber könnte das nicht sogar euch als Klimaaktivisten optimistisch stimmen, dass bei Corona man plötzlich gemerkt hat, es geht, es lassen sich harte Einschnitte machen und durchsetzen, wenn alle merken, okay, die Situation ist heftig?
Ja, klar, also das ist schon ein erster Schritt. Also man sieht aufgrund der Corona-Pandemie, sieht man ja, dass die Politik wirklich bereit ist zu handeln, wenn es wirklich zwingend notwendig ist. Deswegen, also es macht zwar schon so ein bisschen Hoffnung, dass es jetzt möglich ist, dass da auch bei der Klimakrise gehandelt werden kann, aber derzeitig sehe ich davon nichts. Also solange man mir nicht zeigt, dass die Politik auch in Sachen Klima mehr tut, also sie versprechen immer so vieles, aber sie müssen sich dann halt jetzt auch mal wirklich daran halten und auch mal was zeigen, weil bei der Corona-Pandemie konnten sie auf einmal innerhalb von ein paar Tagen handeln und bei der Klimakrise, da brauchen sie Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dafür, mal irgendwie was dafür zu tun.
Und dass sich jetzt was bewegt, hängt ja, würde ich sagen, vor allem damit zusammen, dass 2019 ja einfach verdammt viele Menschen auf die Straßen bekommen habt. Mit Demos mit Hunderten und Tausenden Teilnehmern, auch bei uns im Bergischen. Es gab mega viel Aufmerksamkeit weltweit. Das geht jetzt alles in Corona-Zeiten nicht mehr. War das ein verlorenes Jahr jetzt für euch?
Klar, also wir waren vor Corona, waren wir viel häufiger auf der Straße, das ist klar. Aber dennoch war das Jahr für uns jetzt nicht verloren. Trotz Corona haben wir ja auch viele Streiks gemacht. Zum Beispiel letztes Jahr im September hatten wir ja auch die 24-Stunden-Mahnwache. Obwohl Corona war, da hatten wir ganz effektive Corona-Konzepte ausgearbeitet. Aber wir haben halt auch sehr, sehr viel online gemacht. Also wir sind auch, wenn es jetzt schwieriger ist als in den Jahren zuvor, sind wir halt dennoch präsent, zwar mehr online, was zwar irgendwie auch schade ist, aber trotzdem üben wir dann halt weiterhin online auf die Politik Druck aus.
Und trotzdem wirkt es ein bisschen so, als wenn man aus einem Luftballon ein bisschen die Luft rausgelassen hätte, einfach dadurch, dass ihr auch medial natürlich jetzt nicht mehr so präsent seid, weil Corona alles überdeckt. Glaubst du denn, dass das wieder besser wird?
Also ich denke das schon. Also man sieht halt immer mehr, dass halt immer mehr über Klimapolitik gesprochen wird, dass das Interesse auch mehr da ist. Es wird ja auch immer generell die Nachfrage höher an nachhaltigen Produkten. Und deswegen denke ich schon, dass das jetzt gerade aufgrund der Pandemie uns halt allen auch mal bewusst wird, wie schön es sein kann, mal einfach rauszugehen und im Wald spazieren zu gehen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Leute jetzt immer mehr ein Bewusstsein dafür zu empfinden, wie sie mit der ganzen Umwelt umgehen müssen, damit das halt noch länger erhalten bleibt, wie es jetzt ist.
Was ist denn aus deiner Sicht das drängendste Problem, was man im Rheinisch-Bergischen angehen könnte? Was müsste da sofort umgesetzt werden?
Also auf jeden Fall müssten erstmal komplett die ganzen Radwege umgebaut werden. Also entweder gibt's keinen Radweg oder es gibt Radwege, die sind grottenschlecht. Also vor ein paar Tagen war ja auch drin, dass wir in Sachen Radwegen komplett schlecht abgeschlossen haben.
Ja, beim Fahrradklimatest, ja.
Ja, also das sollte uns dann jetzt auch schon mal zu denken geben. Dann sollten auf jeden Fall ÖPNV mehr ausgebaut werden, weil wenn ich in Kürten wohne, wenn da nur einmal in einer Stunde ein Bus kommt in die Stadt, dass ich dann mal schnell lieber das Auto nehme, das ist klar. Das sind halt erst so zwei Punkte, die jetzt auf jeden Fall in Angriff genommen werden müssen, dass man halt da Alternativen halt auch erschafft für das Auto, dass man den ÖPNV attraktiver macht, dass man das Fahrradfahren attraktiver macht. Solange es keine attraktiven Alternativen fürs Auto gibt, bin ich weiterhin bequem und nehme das Auto.
Jetzt gab es ja bei der vergangenen Kommunalwahl letztes Jahr große Stimmenzuwächse in vielen Kommunen und auch im Kreis für die Grünen. Es gibt eine grüne Bürgermeisterin in Rösrath. Macht euch das irgendwie Hoffnung, dass da Bewegung ins Thema kommt?
Also es ist schon schön zu sehen, dass in der Politik weiter in Richtung Grün geht, klar, aber wir von Fridays for Future setzen uns ja nicht komplett auf irgendeiner Partei, wir sind ja komplett unparteiisch und überparteiisch. Es sind zwar erste Fortschritte da, aber nur weil jetzt jemand von den Grünen jetzt Bürgermeister oder Bürgermeisterin ist, heißt es ja noch lange nicht, dass jetzt die Stadt komplett klimafreundlicher wird. Also ich sag mal so, sagen kann man viel, man muss, wenn der Tag lang ist, man muss halt die Worte dann auch mal umsetzen. So.
Dann danke dir für das Gespräch.
Ja, gerne.
Und zum Schluss noch eine, wie ich finde, Geschichte fürs Herz, die aber erstmal ganz traurig beginnt. Nämlich für Noel aus Bergisch Gladbach. Da bricht er sich erst beim Spielen den Arm und dann stellen Sanitäter und Vater am Unfallort fest, wir müssen das heiß geliebte FC-Trikot aufschneiden.
Und dann sind wir beide zu dem Entschluss gekommen, ja, wir machen es am Rücken und irgendwie am Geißbock vorbei, ne, dass der nicht auch noch beschädigt wird, der gute Hennes.
Und das hat der Sanitäter aus Bergisch Gladbach dann auch so gemacht.
Das hat er so gemacht, ja. Er hat es so aufgeschnitten, dass man es sogar noch mit viel Liebe zum Detail zusammennähen könnte.
Hat aber nicht geholfen, der 9-jährige Noel, der war ganz schwer getroffen.
Da war ich schon ein bisschen traurig.
Aber es gibt ein Happy End und davon erzählt uns Kollegin Brigitte Magscheid.
Klar, der Arm war schon schlimm, ne? Er stand unter Schock, er konnte das gar nicht so wirklich zusammenfassen, realisieren. Aber als dann die OP alles vorbei war, war schon eher die erste Frage, mein Trikot ist kaputt. Ne?
Sagt Andreas aus Bergisch Gladbach, der Vater von Noel. Als die Rettungssanitäter kamen, mussten sie das FC-Trikot des 9-Jährigen aufschneiden.
Um zu gucken, was mit meinem Arm halt ist. Und da war ich schon ein bisschen traurig.
Warum? Frage ich Noel, so als Fußballmuffel. War es denn ein besonderes Trikot?
Es war halt ein Trikot von Köln. Köln ist halt meine Lieblingsmannschaft und deswegen war ich auch traurig. Also wäre es jetzt zum Beispiel von irgendeiner anderen Mannschaft gewesen, dann wäre ich, glaube ich, nicht so traurig gewesen. Aber weil es halt von Köln war und das war auch noch das Einzige, was mir noch gepasst hat, deswegen war ich auch schon traurig.
Im Gegensatz zu mir hat der Sanitäter die Problematik schon am Unfallort erahnt, erzählt Andreas.
Das sagte er auch hinterher, das hat ihm schon wehgetan zu wissen, er muss jetzt dieses Trikot zerschneiden.
Das Rettungspersonal wendet sich an den ersten FC Köln. Der liefert nicht nur ein neues Trikot nach Bergisch Gladbach, sondern lässt es obendrein von allen Spielern unterschreiben. Für Noel eine Riesenüberraschung. Auch wenn es noch nicht passt.
Aber ich glaube, ich ziehe es auch sowieso nicht zum Fußballspielen an, weil wenn man das dann zu oft wäscht, dann geht der Edding davon raus und das wäre halt blöd.
Was macht er stattdessen damit?
Wahrscheinlich hänge ich mir das irgendwo hin und wir kaufen mir dann aber ein neues, womit ich dann spielen kann.
Und zwar laut Vater Andreas auf einem Podest hinter Glas, damit beide Seiten sichtbar bleiben. Angestrahlt per LED. Und mit dieser schönen Geschichte endet die Woche im Bergischen. Für diese Woche Kritik, Anmerkungen und so weiter könnt ihr uns schicken an redaktion@radioberg.de, betreff Podcast. Ich bin Sascha Wandhöfer. Tschüss.